der kreative Geist ist der spielerische Geist. Der erste Schritt Zugang zur eigenen Kreativität ist immer über die Frage, was bist du bereit loszulassen? Das Lösen von kreativen Herausforderungen ist meiner Überzeugung nach immer das Lösen von etwas. Und wir haben auch ein inneres Genie. Ein Anteil von uns. Es ist eine unserer Persönlichkeitsanteile.
Hi und ein mitsommerliches Willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei Querantrieb, dein Life-Coaching-Podcast to go. Heute mit einem wunderbaren Gast, die ihre Premiere feiert und uns auf achtvolle Art in das paradiesische Land der Zeitlosigkeit mitnimmt. Ich bin Katja von Eismond, Autorin aus Leidenschaft, Life-Coach aus Überzeugung und Host im Podcast. Mach es dir gemütlich und uns in Folge 88 einsteigen. Mein heutiger Gast ist Sandra Miriam Schneider, die Gründerin von der Literaturschneiderei in Berlin. Sie nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche kreative Reise. Angefangen über eine Ausbildung zur Buchhändlerin, wurde sie zum Schreibcoach für ihre Kundinnen. Danach führte ihr Weg sie nach Hildesheim, wo sie ihre Neugier nach den bildenden Künsten stillen durfte. Nach dem Studium ist sie eingetaucht in die Welt der Veranstaltungen. Literatur und Menschen verbinden ist ihr Credo, zum Beispiel beim Kochen und Schauspielern. Um die psychologischen Aspekte im kreativen Ausdruck ihrer Klienten noch besser vermitteln zu können, hat sie sich zum systemischen Coach ausbilden lassen. Ich habe Sandra eingeladen, weil sie uns wunderbare Beispiele schenkt, wie wir Worte umschneidern dürfen, um daraus etwas Neues, Eigenes zu kreieren. Dafür teilt sie in der Folge ein Experiment mit euch, das dich und deinen Querantrieb liebevoll herausfordert und hat etwas mit Haiku zu tun. Neugierig? Dann leg dir schon mal etwas zum Schreiben oder deine Notiz-App bereit. Außerdem reden wir über Alltagskreativität, nehmen den spielerischen Geist genauer unter die Lupe und erfahren mehr über den Geniekult in uns allen. Wir steigen tiefer in die Worte Flow und Kritik ein und was sie für uns bedeuten. Was ich im Gespräch mit Sandra gelernt habe, teile ich im Anschluss an das Interview in 5 Lifehacks to go für dich. Es lohnt sich also wieder bis zum Schluss dran zu bleiben. Jetzt wünsche ich dir erst einmal ein großartiges Hörvergnügen mit Sandra Miriam Schneider von der Literatur Schneiderei. Meine liebe Sandra, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Willkommen, freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich muss ja gestehen, ich stalk dich schon eine Weile, weil ich den tatsächlich School of Life, das ist ja so eine Einrichtung in Berlin, die wirklich viele Themen beackern, online und auch vor Ort. Und ich habe da eine Weile die Newsletter abonniert und da habe ich schon immer gedacht, diese Frau möchtest du kennenlernen. Jetzt sind 2 Wünsche in Erfüllung gegangen. Ich durfte dich kennenlernen live und du bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Sandra Miriam Schneider.
Vielen Dank, Katja. Also ich freue mich wirklich auch sehr, weil ich dich genauso kennenlernen durfte, ganz konkret jetzt erst vor kurzem, vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf zu sprechen, und du warst mir gleich total sympathisch und dass es dann so dazu geführt hat, dass ich heute meine Podcast-Premiere zum ersten Mal eingeladen in einen Podcast, den ich großartig finde, dass das bei dir ist, das ist eine Ehre für mich und deshalb ist es wirklich ein großes Highlight für mich, dass wir jetzt hier zusammen sind.
Ich danke dir herzlich. Ganz kurz, um euch mitzunehmen, wo haben wir uns kennengelernt? Also nach dem Stalken habe ich dann endlich irgendwann mal die Sandra live kennenlernen dürfen. Wir waren gemeinsam bei den Schreibtagen im Wannsee in Berlin Ende April.
Und ich war tatsächlich als Teilnehmerin da und Sandra war als Dozentin da. Sie hat einen Vortrag gehalten, sie hat einen Workshop gegeben. Und ja, irgendwie standen wir nebeneinander an irgendeiner Kaffeepause. Und ich bin ja ganz mutig, Leute anzusprechen. Und dann habe ich dich gefragt, ob du Lust hast und Zeit hast. Das ist ja auch immer, muss man ja auch immer sehr wertschätzen, dass ihr mir hier die Zeit schenkt als Interviewpartner und Partnerinnen. Und dann hast du gesagt, oh, ich muss jetzt ganz schnell in den Workshop rein, aber ja, lass uns austauschen. Und dann haben wir das gemacht und jetzt sitzen wir hier zusammen. Aber natürlich möchten die Menschen, die hier am Podcast sind, dich jetzt ein bisschen mehr kennenlernen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, weil hier geht es auch immer ein bisschen, was ist so der Lebenslauf, die Vita? Ist es ein linearer oder doch ein querer? Ich habe so das Gefühl, dass es bei dir beides ist. Also du bist sehr mit dem Schreiben der Kreativität verbunden. Aber du hast auch so ein bisschen mal quere Seiten genommen. Deswegen magst du uns kurz ein bisschen mitnehmen, wer du bist.
Ja, das mache ich sehr gern. Ich fange einerseits von hinten an, um zu sagen, ich bin Literaturschneiderin. Also ich habe mich selbstständig gemacht. Vor nächstes Jahr sind es 25 Jahre
Wow.
mit der Literaturschneiderei, weil mein Nachname ja Schneider ist. Das fand ich furchtbar langweilig früher, weil ich komme aus Süddeutschland, ist so Schneider, Müller, Meier und so. Dann habe ich aber irgendwann verstanden, das ist eigentlich toll, weil das Schneidern bedeutet einerseits analysieren, auseinanderschneiden und andererseits aber was Neues kreieren, ne? Was schneidern. Und das ist der rote Faden in gewisser Weise, den du auch total intuitiv passend. Ich kann mich sehr gut finden, wenn du sagst, es gibt einen roten Faden, aber es gibt auch viele Seitenfäden und Seitenäste. Der rote Faden ist im Prinzip, dass ich schon immer Stoffe geschneidert, sprich kombiniert habe zu was Neuem. Und was sind die Stoffe? Das waren ganz, 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 ganz früher Stoffe in der Buchhandlung. Ich bin Buchhändlerin. Als mein erster Beruf, da habe ich dann schon angefangen mit im Prinzip Schreibcoaching, was später dazu gekommen ist, weil da haben liebe Kundinnen und Kunden, es waren meistens Frauen, haben ihre Manuskripte mir angeschleift und gefragt, ob ich mir das mal lesen kann. Ich habe die Schaufenster immer gemacht, ich habe sozusagen so Ästhetik, Schönheit mit den Büchern, Inhalten gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, das Literarische ist zum Schneidern eigentlich ein bisschen zu wenig für mich. Im Sinn von, mich interessiert noch viel mehr andere Künste. Bildende Kunst, Fotografie, Landart, Skulptur. Und das wollte ich alles lernen, aber eben auch die Theorie dazu. Und ich weiß nicht, Katja, ob du damit so ein bisschen vertraut bist, wie das früher war und auch jetzt noch. Es gibt quasi so gut wie keine Studiengänge in Deutschland, die Praxis und Theorie als gleichberechtigt berichten und lehren. Und das war und ist mir extrem wichtig, nicht nur die Theorie der Kreativität, der Literatur, sondern auch selber kreativ aktiv zu sein. Habe ich studiert in Hildesheim, bildende Kunst, Literatur, Pädagogik und Psychologie. Und das war noch die paradiesische Zeit der Diplomstudiengänge, was es ermöglicht hat, ein Freisemester zu machen, um 1000 Praktika zu machen. Ich bin so ein Listenfan, ich bin Sammlerin und liste so gern alles Mögliche auf, nicht nur To-Do-Listen. Aber ich hatte so diese fixe Idee, ich will unbedingt 10 Praktika machen in den ganzen Bereichen, die mich alle interessieren. Und ich habe es immerhin auf 8 geschafft. Und da die Verbindung zwischen Fotografie, kreativem Schreiben, Nature Writing, also rauszugehen, dann einfach mich zu spüren als kreativen Menschen mit allem, was dann auch ganz anders wird, als man sich's wünscht. Das durfte ich da trainieren. Aber Fokus war schon immer die Literatur. Dann, ach, ich will es gar nicht so ausführlich machen, vielleicht einfach danach war klar, ich will eigentlich Veranstaltungen machen. Literaturveranstaltungen. Wir sprechen von der Zeit, das ist so 1900, ja, um die 2000 ungefähr. 2000. Und ich habe ganz viel hier in Berlin, wo ich die Literaturschneiderei gegründet habe, Veranstaltungen gemacht, literarische Menüs beispielsweise. Was wird da verbunden? Essen, passende Texte, aber auch literarische Menüs, das selber geschrieben wird. Ich habe mit zwei Kochstudios zusammengearbeitet, wo ich praktisch direkt mit den Menschen gekocht und gegessen und mit einer Schauspielerin gearbeitet habe. Also das finde ich super, wenn verschiedene Künste und kreative Formen sich verbinden lassen. Und als letzter ist echt noch wichtig, ich bin systemische Coach. Um auch, sag mal, die ganzen psychologischen Phänomene, die ja mit kreativen Prozessen und Schreibprozessen einhergehen, noch tiefer zu verstehen und auch begleiten zu können. Und das kommt mir auch zugute im Schreibcoaching, was ja einer meiner Bereiche ist.
Super, also du bist ein wirklich, in meinem Podcast geht es ja auch um Multitalent und ich würde mal sagen, dass du das bist. Vor allem auch so neugierig, was du vorhin so schön gesagt hast, dieses, was auch so fehlt in unserem Land, dieses Verknüpfen zwischen Theorie und Praxis, ja. Auch unser ganzes Bildungssystem ist ja darauf ausgelegt, immer nur theoretisch gefüttert werden, aber nie es mal praktisch anwenden zu können, ne? Und dieses Praktiken aus oder Praktikas, was ist jetzt das, die Plural von Praktikum, Praktik,
Beides passt, Katja,
beides
beides
geht, okay.
passt, ne? Also
Das
Praktik
zu machen,
ausprobieren.
ist wunderbar, sich auszuprobieren. Ich animiere da auch immer meine Kunden und Kundinnen oder auch wenn ich mit Schreibenden zusammen, probiert euch aus, macht es. Packt die Theorie in die Praxis rein, denn nur so könnt ihr euch auch weiterentwickeln, ja, ganz, ganz wichtig. Und wer weiß, liebe Sandra, vielleicht entwickeln wir noch mal ein schönes Konzept und stoßen dieses Teil mal an, dass man wirklich da mal was, ja, was bewegen kann, weil die Leute möchten das auch gerne. Ja, es gibt ganz viele da draußen, die nicht nur immer theoretisch gefüttert werden möchten, sondern die in die Anwendung kommen wollen. Und das heißt jetzt nicht immer nur, dass ich deswegen schreiben, lesen, malen muss, sondern überhaupt meine Kreativität auch Lösungen zu finden für das Leben da draußen. Das ist ja genau das Gleiche. Spannend fand ich auch, ich glaube, Hildesheim, ich habe das tatsächlich schon mal gegoogelt. Das ist, glaube ich, mit einer der einzigen Universitäten überhaupt in Deutschland, die dieses kreative Writing überhaupt auch anbieten. Es gibt extrem wenig, oder sag es ruhig mal, wie du das siehst. Also, ich habe es auch nämlich auch schon mal gegoogelt und ich komme immer auf diese Uni.
Ja, das führt kein Weg dran vorbei. Es gibt ja noch in Leipzig kann man auch studieren und es gibt zum Teil so ein bisschen angedockt an Literaturwissenschaften, kreatives Schreiben, was aber, weil ich recherchiere das auch immer, weil es mich interessiert, ist fast immer dann damit gemeint, wissenschaftliches Schreiben für die Studierenden, die eine Abschlussarbeit machen, die dann mit kreativen Methoden einfach noch in ihrem Schreibfluss bleiben können oder ihr Exposé anders schreiben können. Das ist dann meistens gemeint, ne? Aber im Sinn von wirklich den eigenen kreativen Ausdruck erstens zu finden und zweitens auch mit Mut und Selbstbewusstsein und gleichzeitig aber auch mit einer liebevollen Achtung, ja, vor dem, was Worte auch bewirken können. Das ist dann da meistens nicht gemeint. Deshalb, Hildesheim ist wirklich eine Ausnahme und ich durfte damals bei Hans-Josef Orthey kreatives Schreiben studieren. Vielleicht manche von den Menschen, die uns zuhören gerade, kennen ihn vielleicht. Das ist einer der ja ganz wichtigen, glücklicherweise noch lebenden deutschen Schriftsteller, und das war früher total ungewöhnlich, auch gesagt haben, ich möchte gern mein Wissen weitergeben. Und ich bin bereit, von meiner Zeit, die ich eigentlich fürs eigene Schreiben brauche, auch einen Teil zu unterrichten und weiterzugeben. Das ist im Angloamerikanischen viel, viel mit einer längeren Tradition, mit einer Selbstverständlichkeit. Und das hat sich glücklicherweise die letzten 20 Jahre hier in Deutschland auch geändert. Aber Hans-Josef Orthel war tatsächlich einer der ersten. Ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Und mich beobachte das auch, dass die anderen Länder, die anglosächsischen, was du gerade gesagt hast, die sind da anders unterwegs. Vielleicht hat es auch was mit ihrer Sprache zu tun. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich beobachte auch, dass hier eine Bewegung ist. Umso wichtiger ist, dass Menschen wie du und ich und viele andere, die ich auch so in meinem Umfeld kenne, losgehen und das auch wirklich in die Welt tragen. Weil ich sage ja immer, wir kommen alle kreativ auf die Welt. Wir verlieren es nur im Laufe unseres Lebens, weil uns, und da wäre jetzt schon mal bei meiner ersten Frage an dich, weil wir diesen inneren Kritiker oder diese innere Kritikerin, die immer sagt, und ich bin noch mit so Sätzen aufgewachsen, Kunst, brotlose Kunst, brotloser Erwerb, lass das lieber. Also lern mal lieber was Anständiges, ne? Das hat sich auch zum Glück schon etwas, ist das aufgebrochen, wenn ich mit jungen Leuten zusammenarbeite oder mich mit ihnen unterhalte. Eltern sind schon viel mehr interessiert daran, dass ihre Kinder etwas tun, wo sie einen Sinn drin sehen. Gleichzeitig haben sie aber diesen Sicherheitsinspektor in sich drin, dass das Kind auch was lernt, wo es mit später Geld verdient, was auch normal ist. Ja, so funktioniert ja auch unser System. Aber zurück zu meiner Frage. Und wir wollen ja auch heute nicht nur ausschließlich von der kreativen Arbeit des Schreibens erzählen, sondern wie finde ich auch kreative Lösungen in der aktuellen Zeit, in der wir auch halt leben. Ja, und dass man sich darauf wieder so zurückbesinnt, dass es in uns steckt. Ja, dass wir auch mal Probleme auf eine andere Art und Weise lösen können. Und deswegen die erste Frage, wie schalte ich oder was hast du vielleicht für eine Idee oder wie machst du es auch oder wie gibst du es in deinen Kursen weiter? Wie schalte ich diese innere Kritikerin aus oder zumindest etwas leiser oder stummer? Ja, also ich glaube, ganz ausschalten kann man sie nicht, aber die Stimme, dass sie nicht immer so sagt, also dass sie mich vorantreibt, ja, darum geht es ja hier.
Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr ganz heißer, brennender, pochender Aspekt. Katja, das finde ich auch total schön, dass du das als erstes Konkretes auch so ansprichst, weil die innere Kritikerin ist ja eine ganz wertvolle Frau, eine weise Frau. Und wenn wir einerseits sagen, okay, die ist manchmal ja so laut. Warum ist sie so laut? Weil wir manchmal nicht verstehen, was sie eigentlich will. Weil wenn wir hinhören würden, würde sie sagen, ey, Kritikerin, das kommt von Kritein und das heißt unterscheiden. Und was ich eigentlich, ich, eure innere Kritikerin, was ich die ganze Zeit euch zu sagen versuche, ist, lernt achtsam und liebevoll eure Kriterien, das kommt auch daher, Kriterien, ne? Kriterien zu finden, was ist euch wertvoll. Also das ist für mich ganz wichtig, diese innere Kritikerin wertzuschätzen, aber zu erkennen, dass so wie es aus meiner Sicht auch wertvoll sein kann, sehen, was die eigentlich will. Das ist das eine. Und da kommt der Achtsamkeitsaspekt ins Spiel. Und das, was du vorhin auch noch mal angesprochen hast, Katja, dass in Deutschland es häufig so sehr ernsthaft und sehr verkopft und eben diese innere Kritikerin als negative, kritisierende Stimme rüberkommt. Meine These ist, dass das ganz stark mit unserer Tradition des Geniekults in Deutschland zu tun hat, weil wir unter anderem in der Schule, aber immer wieder Denkmäler und so weiter, diese Genies, also Goethe, Schiller, aber auch Thomas Mann, sind natürlich alle männlich, ne?
Ja, klar.
Stehen natürlich alle auf dem Sockel und sind und natürlich fantastische Autoren gewesen, sehr kreativ, fantastisch, aber dieses Geniekult gibt's so nur hier bei uns. Und da, glaube ich, kommt unter anderem dieser ungute Zweig, dieses so gut kann ich nie sein oder deshalb werde ich auch damit nicht Geld verdienen oder im Vergleich mit. Das spielt eine große Rolle und in anderen Ländern ist der spielerische Umgang dieses, was im Übrigen Schiller, das ist so grotesk, Schiller hat das ja darüber ganz viel geschrieben und immer wieder erzählt auch, dass der kreative Geist ist der spielerische Geist. Also Homo Ludens, ne? Da gibt es so eine ganze Tradition und das wird aber hier immer wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt.
Okay, dann lass uns den Teppich hochholen und einfach mal rausgehen.
Ja, es geht um Wahnsinn. Spielen. Und was heißt Spielen? Was heißt Spielen? Was heißt Spielen? Weil du vorhin auch gesagt hast, diese kindliche Fähigkeit, ne, so diese uns gegebene, nicht bewertende Lust am Spielen. Das finde ich ganz zentral, weil wenn Kinder als Beispiel, weil du es vorhin genannt hast, wenn wir uns die vorstellen und auch ihr alle, die uns zuhört, stellt euch vor, wir sind am Meer und da sind Kinder, kann links und rechts am Strand entlang gucken, sind Kinder, die bauen Sandburgen. Manchmal helfen auch die Erwachsenen mit, aber es braucht die Erwachsenen nicht dazu, ne? So. Dann kommt eine Welle zum Beispiel oder Ebbe und Flut. Und dann wird es irgendwie zerstört. Und jetzt trennt sich's total. Die einen Kinder kreischen und quietschen, weil es irgendwie toll ist. Genauso wie wenn ein Turm mit Bauklötzchen umgeworfen wird. Und die anderen sind aber traurig und weinen. Ne? Also so. Die weinen, ohne die über einen Kamm scheren zu wollen, aber haben schon dieses... So soll's aus sein und dann ist es fertig und jetzt ist es weniger schön.
Ja.
Deshalb weinen. Die, die quietschen und kreischen, haben noch diese Lust am Zerstören, Aufbauen, Werden und Vergehen. An dem Kreativität bedeutet immer auch was zu zerstören.
Ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Und wenn, also so wie du, auch die Frage gestellt hast oder wie ich die oft gestellt bekomme, auch im kreativen Prozess, sei es im Schreiben oder Alltagskreativität, ne, auch als systemischer Coach, unterschiedliche Richtungen, dann ist meine Überzeugung, der Zugang ist nicht übers Kreieren im Sinn von Schöpfen, sondern der Zugang ist übers Zerstören. In creare ist das eine, schöpfen, aber Kreativität hat einen anderen Wortstamm auch noch, nämlich vis, die Kraft. Und vis, die Kraft, ist das in verschiedenen Mythologien das männliche Prinzip. Und das wird zum Beispiel im Hinduismus ja von Shiva verkörpert. Und Shiva ist ja diese wunderbar tanzende Gottheit und Shiva zerstört. Damit Shakti dann aufbauen kann. Und deshalb ist das Prinzip Shakti Shiva oder auch Yin Yang, es ist immer dieses Beide drin. Und ich glaube, der erste Schritt, Zugang zur eigenen Kreativität, ist immer über die Frage, was bist du bereit zu zerstören? Hört sich sehr martialisch an, aber was bist du bereit loszulassen? Und Lösen von kreativen Herausforderungen ist meiner Überzeugung nach immer das Lösen von etwas.
Ja, perfekt. Das Wort kann man wirklich so und so nämlich nehmen, ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Schöne auch an unserer Sprache, dass wir auch so ein Wort einfach mal von der anderen Seite betrachten können. Das hast du ja gerade wunderbar in dem Beispiel gemacht. Also auch dieses sich bewusst werden, dass es zu dem Prozess dazugehört, etwas zu lösen, loszulassen oder vielleicht bedarf es auch einer Zerstörung oder eines Scheiterns. Da haben wir ja auch immer mehr gelernt, dass eine Scheiterkultur gibt ja sogar richtige so wie Art Poetry Slams, aber Leute, wo sie sich auf die Bühne stellen und von ihrem Scheitern auch erzählen, um anderen da Mut zu machen, steht trotzdem wieder auf, mach weiter. Was ich spannend fand gerade nochmal, was war dieser Geniekult? Dieses Wort fand ich erstmal super und ist für mich nochmal wirklich auch, das war so ein richtig so, aha, so eine kleine Leuchte bei mir im Kopf auch. Sie gesagt hat, auch wenn das bestimmt nicht in meiner Familie oder in meinem direkten Umfeld sich irgendjemand mit Genie vergleichen wollte oder ansatzweise dahin, trotzdem ist es aber in unserer DNA oder in meiner, ich spreche jetzt mal nur für mich, in der DNA irgendwie drin. Aber sich bewusst zu werden, dass das ja auch gar nicht der Ansatz von unseren ganzen Goethe, Schiller und wie sie alle heißen, war. Aber wir das einfach so, vielleicht auch im Laufe der Zeit, weil wir vielleicht auch als Deutsche immer so Vorbilder brauchen oder ich weiß nicht, was es ist, uns deswegen diese Geniekult angeeignet haben, was ja totaler Quatsch ist.
Ja, ich bin bei dir und dennoch von wegen Wörter unterschiedlich zu beleuchten. Wenn es uns gelingen würde, zum Beispiel um die innere Kritikerin wieder dazu zu holen, die ja Teil unseres inneren Teams ist, was uns immer zur Verfügung steht, dann ist auch unser inneres Kind immer da. Das, was spielt am Strand und das, was manchmal einfach ein bisschen auch Self-Care ganz wichtig auch braucht, ne, um sich wohl zu fühlen und nicht einfach Angst zu haben vor einer neuen Situation. Das ist dabei. Das holen wir also gern vom Strand. Nee, da möchtest du eigentlich bleiben, da müssen wir uns schon zum Strand hin bewegen. Ne? Ja, das machen wir. Genau. Und wir haben auch ein inneres Genie. Ein Anteil von uns. Es ist eine unserer Persönlichkeitsanteile. Weil, was bedeutet denn Genie, also wenn wir sagen, ja, das ist so toll, wie die geschrieben haben. Das Geniale ist ja, dass diese Menschen, die waren in der Lage, aufgrund verschiedener Aspekte, die man sich genauer angucken kann, ihre ureigene Kreativität lebendig werden zu lassen und dann, um jetzt in dem Bereich, in dem wir uns befinden, mit der Literatur, um dann ihre unverwechselbare Sprache und Stimme zu finden. Das ist genial. Und das können wir alle. Und das Groteske ist, dass manche sagen, ja, das Geniehafte ist das, wie die waren, sprich, Blick zurück in die Zeit der Klassik, ne, hoch zu den Männern, die auf den Sockeln stehen. Aber die waren auch in ihrer Zeit und wir können genau das Gleiche machen. Das verbindet uns. Das ist unser inneres Genie.
Perfekt. Hast du wunderbar erklärt und lässt mich gerade selber innerlich etwas aufrechter sitzen oder stehen. Ich mache hier stehend den Podcast, weil ich jetzt gerade schön, also diese innere Kritikerin als die Weise auch zu betrachten, das vergesse ich tatsächlich unter auch immer wieder. Gibt Momente, wo mir das natürlich auch alleine einfällt, aber ich merke gerade, ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Das innere Kind wahnsinnig wichtig und natürlich. Wer spielt nicht schöner und besser als unser inneres Kind, ja? Also bitte mitnehmen in das Team und dann auch dieses Teil nochmal sich bewusst werden, jeder von uns hat so einen genialen Teil in sich. Und das Schöne ist herauszufinden, was das genau ist. Ja, spannend. Und ich habe das ja sehr spät für mich, also nicht, dass ich jetzt einen Bestseller geschrieben habe, aber darum ging es gar nicht. Aber dieses Genie überhaupt für mich zu sagen, ich schreibe ein Buch überhaupt fertig mit 400 Seiten und noch ein anderes, was 250 Seiten hat. Und ich hatte da wahnsinnig viel Freude. Also da war mein Team aus innerer Kritikerin, aus innerem Kind und aus Genie, ich sag's jetzt einfach mal, voll in der Balance, ja. Also es war sehr, sehr ausgeglichen. Ich sage ja auch ganz oft, und das wissen meine Hörerinnen auch oder die mit mir zusammenarbeiten, es gibt kaum einen Moment in meinem Arbeitsleben, was ich bisher, und ich habe ja schon viel gemacht, also die Fliegerei fällt immer ein bisschen hinten raus, aber den Moment des Schreibens, wo man wirklich tief einfach in diesem Text ist und in diesen berühmten Flow kommt, das kann ich, das habe ich bei keinen anderen Sachen als beim Schreiben erlebt. Und das ist wahrscheinlich dieses Zusammenspiel. Und ich finde es schön, nochmal für mich zu erfahren, auch du darfst auch genial sein. Ja? Weil ich bin natürlich auch eher so ein bisschen, naja, mal lieber so unterm Teppich, ne? Da kannst du schreiben, aber noch nicht so richtig zeigen. Weil meine Deutschlehrerin hat auch alles völlig anders gesehen. Aber letztendlich ist es ja, und das finde ich das Schöne, ein Prozess, sich zu entwickeln zu dürfen und sich auch bewusst zu werden, dass man das in sich hat. Und ich finde, du hast das mega toll erklärt. Und ich hoffe, dass wir hier viele, viele motiviert haben, diese drei Anteile in sich immer wieder aufzufrischen, um eben kreative Lösungen für ihr Leben zu finden.
Ich würde gern einen Begriff aufgreifen, Katja, den du gerade genannt hast, der Flow, weil das ja ein ganz wunderbarer Zustand ist und dieses Wort wird häufig, so wie auch der Begriff Achtsamkeit, oft so benutzt, aber gar nicht in dem Sinn, was es eigentlich bedeutet. Und Flow, das ist ja von Mihaly Csikszentmihalyi, das ist, ja, ich habe lange gebraucht, bis ich es
Ja,
ausgesprochen hatte.
Chapeau.
Und bis ich es irgendwann mit Eddings auf Flipcharts schreiben konnte, ohne es vorher mit Kugelschreiber irgendwie auf meinen Innenarm zu schreiben und dann da irgendwie drauf zu münden.
Chapeau.
Der hat ja wirklich dieses Wort geprägt, was aber eigentlich für eine ganz besondere, spezifische Verfasstheit spricht. Und ich würde es gern, weil das zu unseren Themen, finde ich, gut passt, kurz mal sagen, was das genau bedeutet. Denn die Verbindung zwischen ich bin genial, ich bin Genie und nicht größenwahnsinnig, ne, sondern vielleicht größenwirksinnig oder ich bin Visionär und das darf und soll ich sein. Flow ist ja der Zustand, der ganz genau auf der Grenze, praktisch so auf dem Grat zwischen Unterforderung und Überforderung ist. Und nur wenn wir genau da sind, also praktisch nicht überfordert, aber genau an der Grenze, aber es ist auch keine Routine, sondern es ist alles auch, es ist nicht eine Unterforderung, so, dann können wir in den Flow kommen und das ist ja dieses paradiesische Land der Zeitlosigkeit.
Ja, voll.
Und das ist ein Zustand, der, den kann man gar nicht unbedingt vorher planen. Man kann aber Bedingungen schaffen. Das ist mir wichtig, das so nochmal so zu präzisieren, weil zum Beispiel beim Schreibcoaching sind es manchmal erlebe ich, dass Klienten mich fragen im Zusammenhang in der Schreibblockade, die sie haben, sagen zum Beispiel, wie komme ich wieder in Flow? Die verbinden oft Schreibfluss, also einfach flüssig schreiben zu
Ja.
können, Flow, realisieren, das verständlich, weil das wird einfach oft so benutzt, aber realisieren nicht den Anstrengungsaspekt.
Ganz wichtig, ja.
Also Flow heißt nicht, dass alles, dass ich dann danach bin, ich im Prinzip erschöpft. Ich bin euphorisiert, ich habe Cortisol und alles Mögliche ausgeschüttet. Ich bin aber auch erschöpft, habe vielleicht rote Wangen und merke gar nicht, dass ich seit einer Stunde auf die Toilette muss. So, ne?
Ja. Spannend. Also deswegen, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass es Flow nicht das gleiche ist wie Fluss. Also dass es da einen ganz, ganz klaren Unterschied gibt. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu dem nächsten Punkt, weil es uns wichtiger ist, was andere über uns denken, also in diese Bewertungsschiene springen. Wobei es ja viel schöner ist, einfach den Wert, den wir haben oder den andere uns auch. Also wir funktionieren sowieso ja nur als Menschen in Beziehung. Das muss man sich ja auch immer wieder bewusst sein. Also diesen Wert, den ich in mir trage, mit dem Wert von dem anderen zu teilen und nicht immer in diese Bewertung. Also ich habe da auch lange, und ich bin da auch noch kein Genie drin. Ich arbeite da auch immer wieder an mir, aber ich versuche ganz oft, wenn ich merke, ich gehe in so eine Bewertung rein, dass ich erstmal sage, halt, stopp, beobachte doch erstmal nur. Beobachte die Situation bei dir, bei dem anderen oder was gerade ist. Also, dass ich einfach mit einem anderen Wort arbeite. Vielleicht magst du uns auch noch mal kurz, wie du das siehst und was das auch mit Kreativität zu tun hat. Werte und bewerten. Ich bin mir sicher, dass du da wieder einen schönen Punkt hast.
Ja, das ist ein ganz, ganz weites Meer. Das ist im Prinzip das Meer von dem Strand, an dem jetzt gerade stellt euch alle vor, euer inneres Kind und eure innere weiße Kritikerin gehen Hand in Hand, muss ich so ein bisschen runterbiegen, weil das Kind noch ganz klein ist, an einem Strand spazieren. Ihr seid das Genie mit einem Cocktail eurer Wahl, mit oder ohne Alkohol. Seht ihr diese beiden entlanglaufen, ihr könnt euch zurücklehnen. Ja, die Bewertung. Also du hast schon, finde ich, genau diese Ambivalenz auch gesagt. Im Wort bewerten steckt Wert drin. Aber wenn wir so im Sprachgebrauch und auch im kreativen Kontext von bewerten sprechen, ist damit eigentlich letztlich gemeint, ist es gut oder schlecht, ist es richtig oder falsch.
Ja.
Und dieses Bewerten habe ich als Dozentin im kreativen Schreibseminaren, aber vor allem auch als Schreibcoach immer wieder festgestellt, so wie du es jetzt sagst, Katja, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Wie komme ich von diesen Bewertungen los, die ich zum Teil gar nicht bewusst realisiere, weil ich denke, das sind meine. Das ist schon mal der erste Schritt. Und ich glaube ja, dass tatsächlich über eine achtsame Haltung, die nicht so leicht ist, wie sie sich erstmal anhört, dass das große Tor ist, wenn wir das durchschreiten, dann ist, ich nenne es die zweite Dimension von Achtsamkeit, nicht bewerten. Aber was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text schreibe und ich behaupte, das ist eine wertvolle Qualität, wie soll das gehen? Ich muss ja bewerten, wenn ich wissen will, wie soll es denn besser werden oder anders werden. So. Und da kommt das ins Spiel, was für mich so das magische Wort dazu ist, es geht eigentlich um eine Qualität, nicht um eine Bewertung, sondern um zu finden, die spezifische Qualität, die dir als kreativer Mensch wichtig ist und die du erfüllen und finden willst. Ne? Wenn du ein Buch schreibst, dann sollten es im Idealfall deine Qualitätskriterien sein und die sind deine Orientierung. Das heißt, wir können von verschiedenen Qualitäten sprechen, aber das sind, die sind wertvoll, aber das sind keine Bewertungen in dem Sinn.
Perfekt. Also haben wir jetzt einfach das Wort, wir lassen das Wort bewerten mal ein bisschen weg und schieben dafür Qualität nach vorne.
Ja, und die auch, und das ist gar nicht so einfach, weil ich
Nee,
sage,
klar.
ja, welche Qualität möchtest du, dass das in welchem Bereich auch immer du gerade bist, das betrifft ja zum Beispiel auch das Essen. Sozusagen eine Kreativität, die sich im Kochen oder im Zusammenstellen von einem Menü passend zu deinem Gast oder deinen Gästen, die du einlädst. Ne? Das sind kreative Fähigkeiten, Empathie, Überraschung, da kommt es alles zum Tragen. Wir wissen beide und alle, die uns zuhören, dass es natürlich nicht nur um dieses eine kleine Feld der künstlerischen Kreativität geht, ne, sondern was dir ja auch wichtig ist, Alltagskreativität, wie kann ich in dem Alltag, in dem ich bin, meine Kreativität zum Ausdruck bringen? Und da spielt dieses Qualitätsgedanke eine große Rolle, weil manche Tage sind durch so viele Faktoren beeinflusst und bestimmt, da geht es nicht darum, irgendwie dagegen anzuarbeiten, sondern anzuerkennen, dass der Tag X zum Beispiel einer ist, der sehr eng getaktet ist. Und für mich ist da ein Akt der Kreativität zu fragen, so was brauche ich an dem Tag? Also was nährt mich in diesem Tag, der erstmal wirklich sich nicht schön anfühlt? Was brauche ich und was kann ich mir geben? Kann ich meine eigene Mutter sein, um in dem Bild zu bleiben, mein eigener Vater, die oder der mich selber nährt?
Das finde ich wunderschön, weil du hast den Aspekt der Achtsamkeit. Darum geht es uns ja heute hier auch in dem Podcast. Wir wissen auch beide, ich meine, wir beschäftigen uns schon lange mit dem Thema und wir geben da auch Kurse oder Anregungen zu. Wie kann es gelingen, dass man selber, wenn jetzt Leute einfach Lust kriegen, achtsamer mit sich umzugehen? Um eben aus diesem Modus des Bewertens mit sich selber oder mit anderen, um da auch zu sehen, nee, ich möchte mich lieber um die Qualität dessen kümmern, was in mir steckt und das auch zeigen mit meinem Genieanteil. Also wie können wir, hast du irgendwas, das du uns mitgeben kannst, dass wir dahin kommen können?
Ja, also du siehst, ich zögere ein bisschen. Es liegt auch daran, weil was könnte sein, was uns allen, so unterschiedlich wie wir sind, helfen könnte, ne? Was könnte das sein? Und ich bin jeden Tag auch selber, also heute ist ja mein Highlight mit dir und heute habe ich einen wirklich vergleichsweise tollen Tag, aber es gibt auch andere und da bin ich genauso jeden Morgen gefordert, wie gehe ich jetzt in diesen Tag rein? Also was könnte das sein? Und ich glaube tatsächlich, und das würde ich gern als eine Empfehlung oder als einen Vorschlag, Inspiration formulieren, klingt ganz einfach, aber ich halte es wirklich für zentral, anzuerkennen, dass jeder Tag, so wie er ist, absolut einzigartig und einmalig ist und so nie wieder kommen wird. Und auch die Grausamkeit des Dienstagnachmittags oder der Schmerz im Körper, den ich morgens habe, oder die Angst vor einem Gespräch. Also gerade diese als erstmal negativ bewerteten Aspekte, die wir natürlich wollen, dass es sich anders entwickelt. Ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Schlüssel zu sagen, ja, ich erkenne das an. Das sind die Qualitäten meines Tages oder meines Morgens. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall, das ist nur ein Beispiel, oder auch ein existenzielleres, eine Tumoroperation, die glücklicherweise sich gut entwickelt hat. Aber ich will sagen, habe ja auch andere körperliche Bedingtheiten, die mir abverlangen, dass meine Leidenschaft für was ich machen möchte, mit einer fehlenden Kraft am Tag X einhergeht. Jetzt ist es gerade Heuschnupfen, Stimme und so weiter. Also anzuerkennen, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe, anzuerkennen, dass jeder Tag so ist, wie er ist. Und ich glaube, dann, wenn ich da atmend mich da reinfallen lasse, dann, weil, wie du sagst, wir haben alle diese kreativen Intuitionen in uns, dann wird die sich zeigen. Dann braucht es gar keinen Tipp für das Allgemeine. Aber ich muss anerkennen, oder das ist das Tor. Ja, heute ist die Qualität so, so, so. Das ist genau so ein Wort. Qualität wird oft als was Positives gesehen. Ist
Ja,
gleich,
ja.
es ist ganz neutral.
Ja, es stimmt. Ja, sehr gut. Ein guter Hinweis nochmal, dass auch wirklich, das stimmt. Es hat immer was irgendwie was mit Qualität und Quantität ist ja das Gegenteil und deswegen aber neutral ist zu betrachten, hilft. Aber was mir jetzt gerade nochmal eingefallen, vielleicht kann sowas sein, also was du jetzt gerade gesagt hast, mir ist dann nochmal gekommen, wovon du am Anfang auch gesprochen hast, von diesem, hab keine Angst vor der Zerstörung, die ein Teil der Kreativität ist. Ja, und das bedeutet aber auch für jeden einzelnen Tag, sich darauf einzulassen. Akzeptanz ist ja auch so ein großes Wort, wo viele Sachen auch drüber lesen. Es gibt auch Trilliarden von Sprüchen und Zitate, wo das immer wieder dieses Wort fällt. Wenn du etwas akzeptierst, ist es leichter, du baust weniger Widerstände auf und, und. Aber gerade nochmal, weil wir am Anfang dieses Wort Zerstörung, was jetzt gerade natürlich auch ein schwieriges Wort ist, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts ein, Besseres, weil es das auch betrifft. Also es trifft es auch gut, ja, mit dem Wort. Aber hab da einfach keine Angst vor. Ich wache auch manchmal morgens auf und denke, oh Gott, heute hast du den Termin und dann musst du darauf noch achten. Und hast du das alles? Morgen verreisen wir nochmal spontan. Ich habe heute noch Trilliarden von Sachen zu tun gehabt, die ich natürlich alle nicht geschafft habe, weil die ganze Woche so voll war. Und dann zwischendurch einfach mal wieder zu sagen, okay, es ist jetzt so, schau, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Aber was bringt mich weiter und was hält mich eigentlich nur auf? Und dieser achtsame Umgang mit sich. Und mir hilft ja sehr Journalen, Meditation, einfach auch nur mal eine Atemminute. Also wir müssen uns auch nicht immer eine Viertelstunde irgendwie im Schneidersitz irgendwo in die Ecke setzen. Wenn man dafür Zeit hat, wunderbar.
Ja, Schneider sitzt immer gut, ne? Ich heiße Schneider, also bitte mögen sich alle Menschen in allen, wie immer das dann aussieht, Schneider sitzt setzen. Danke.
Ich mache es tatsächlich, aber wirklich schon sehr, sehr lange. Und für mich ist das schon ganz normales Brot. Ich stehe morgens auf und mache meine Morgenroutine. Ich meditiere, ich schreibe und dann fängt mein Tag erst an. Und mir hilft das, und das ist das, was ich am Anfang auch nicht verstanden habe, mir hilft das sehr im Alltag. Also diese regelmäßige, achtsame Qualität, mit mir umzugehen, hilft mir mit den ganzen Situationen, die da draußen so im Alltag sind oder die auf mich auch unverblümt einbrechen, viel besser umzugehen. Ja, und deswegen möchten wir euch alle ermutigen, euch mit Self-Care, Achtsamkeit und Kreativität zu beschäftigen. Oder Sandra?
Ja, absolut. Und weil du den Begriff zerstören auch nochmal genommen hast, kostet mich auch immer so ein bisschen eine Überwindung, das zu sagen, weil auch in diesen extremst grausamst kriegerischen
Ja.
Zeiten ist es ein sehr kriegerischer, martialischer Begriff. Und gleichzeitig ist es ein Begriff, der sollte nicht ausschließlich dafür besetzt werden. Denn das, was ich mit Shiva und Shakti auch meinte, die jetzt, da kann man das so, diese Prinzipien gut sehen, Yin-Yang und so weiter, männlich-weibliches Prinzip im Klischee-typischen, ne, unabhängig davon, dass wir selbstverständlich auch als Frauen männlich sein können und sind, ne, aber
Ja,
einfach als
ja.
Prinzipien gedacht. Deshalb macht es Sinn, es als ein Konzept auch zu sehen. Die beiden tanzen miteinander. Es geht eigentlich um einen Tanz. Es geht
Okay.
darum, sich an die Hände zu fassen, ne, so, wann ist zerstören? Du kannst auch sagen, oder wir alle können auch sagen, stören
Ja.
statt zerstören. Eine Störung ist
Ja.
eine Irritation. Und was irritiert, ist immer sowas, was uns kurz, was ist jetzt, ne? Es ist irgendwie so ein kurzes Innehalten. Das heißt, eine Möglichkeit, auch tatsächlich jetzt im Moment, was ist jetzt, was irritiert mich? Ist es eine Muck, die auf dem Arm sitzt? Ist es eine Allergie, ne? Eine
Ja.
Irritation? Und eine Irritation ist immer was hervorbringt. Also, ne, wenn uns das Wort Zerstörung aus verständlichen Gründen erstmal nicht gleich so weiterhilft, es kann auch ein Stören sein,
Ja.
ein Irritieren, aber ganz konsequent. Und ich sag noch mal, als erster Schritt, erst dann kommt das Kreare, das Schaffen. Erst irritieren, dann schaffen.
Ja. Ganz wichtiger Punkt. Das ist super. Und ich fand jetzt noch mal schön, dass du gesagt hast, mit dem Tanz und an die Hand nehmen. Das haben wir ja, hast du jetzt schon mehrfach auch gesagt, auch mit dem am Strand, wer nimmt wen an die Hand und bückt sich auch mal runter und so, ne? Also ich glaube, wir wollen hier im Podcast Bewusstsein schaffen, dass wir uns auch ein bisschen dafür anstrengen müssen, auch wenn das vielleicht nicht immer gewünscht ist, aber wenn ich was verändern möchte in meinem Leben, gehört das dazu. Und was ich ja oft für mich auch so entwickelt habe, dass ich sage, okay, im Moment ist es noch anstrengend für mich und ach, meine Prokrastination ist aber stärker als irgendwas. Aber was mir ganz oft hilft, auch wo ich so, als mein Mann in den USA gelebt hat und wir so 12 Stunden im Flugzeug gesessen haben, was danach ist, also was der Lohn hinter der Anstrengung. Das ist etwas, worauf ich oft so mein mentales Mindset schon setze. Okay, das ist jetzt anstrengend. Oder wenn ich alleine banales Beispiel, wenn ich jogge, ja, Schuhe anziehen, rausgehen, Wetter abstimmen, ja. Aber wenn ich dann schon mal laufe und losgelaufen bin und dann am Ende sag, hurra, du bist heute wieder gejoggt, das habe ich tatsächlich heute auch wieder gemacht, mir geht es einfach auch besser danach, ja. Und das zu überwinden, damit belohne ich mich ja letztendlich auch ganz alleine, ja. Also das bedarf ja noch nicht mal der Hilfe von anderen. Und dass sich immer wieder bewusst, welche Qualität dahinter steckt, sich das zu bewusst zu machen, das finde ich ja wichtig. Und das wollen wir heute auch hier mit euch teilen. Sandra, wir kommen ja schon, es ist Wahnsinn, wir können, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Podcast. Wir sind schon ziemlich weit voran und zeitlich, meine ich. Und damit wir noch ein bisschen was über dich noch und deine Arbeit, wer du bist und was man alles bei dir machen kann, möchte ich jetzt noch mal von dir zwei Dinge wissen. Hast du vielleicht noch eine Anregung für meine Hörer und Hörerinnen, die heute diese Folge hören? Irgendeinen Impuls, ein Tool, irgendwas, was sie jetzt direkt hier im Podcast mitnehmen können? Und worauf du Bock hast, das mit uns zu teilen?
Ja, ich kann sehr gern ein kleines Experiment anleiten. Also, wenn manche von euch, die uns jetzt hören, haben vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich was zu schreiben. Das wäre ganz toll. Ansonsten könnt ihr versuchen, dass, wenn ihr gerade im Auto seid oder gerade in der Küche was macht und nicht schreiben könnt, könnt ihr das auch einfach im Geiste machen. Dann ist das eine Variante, das ist alles okay. Aber ich würde jetzt in der Anleitung mal davon ausgehen, dass ihr was notieren könnt. Und dass dann eventuell auch, wenn wir schon unser gemeinsames Gespräch beendet haben, auch irgendwann später oder an einem anderen Tag auch zu Ende machen könnt, wenn ihr wollt. Das, was ich mit euch machen möchte, hängt einerseits mit Kreativitätstraining zusammen. Es ist ganz konkret ein Training. Andererseits ein wunderbares Tool, um Self-Care zu praktizieren. Es ist täglich einsetzbar und es ist nicht zuletzt eins meiner Lieblingstools. Deshalb möchte ich das gern mit euch teilen.
Super.
Es sind eigentlich zwei Teile. Fürs Erste bitte ich euch, eine Minute euch Zeit zu nehmen. Und die, die jetzt nichts zu schreiben haben, haben einfach eine Minute wunderbare Stille, wo sie so ein bisschen hin und her gleiten können. Was soll in der Minute passieren? Es ist ein Experiment, welches auch in meinem Buch Achtsames Schreiben drin ist. Dafür habe ich es genannt, der Lieblingswörtersee.
Ach,
Der Lieblingswörtersee, ihr könnt auch ein Meer nehmen, wenn ihr jetzt durch unseren Strandspaziergang, im Übrigen nicht vergessen, auch UV, ne, Strahlung euch wieder einzucremen. Unser inneres Kind hat ja einen Hut auf, das ist toll, ich genieße, aber wir brauchen auch was. Ihr könnt auch das Lieblingswörtermeer draus machen, was euch gerade besser gefällt. Und zwar, wenn wir sprechen und die Art, wie wir sprechen und auch schreiben, aber wir sprechen ja alle, dann sind es ganz konkrete Wörter, die sich wie automatisch, manchmal leichter, manchmal weniger leicht, Stichwort kleinen Aperol Spritz oder Hugo. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Hugo getrunken habe, wusste gar nicht, was es ist. Das führt uns aber weg. Eigentlich will ich euch sagen, was ihr in der Minute macht, nämlich Folgendes. Welche sind denn eure Lieblingswörter, die euch in einer Minute einfallen? Stellt euch vor, jede dieser Wörter sind wie Fische in einem See oder in einem Meer. Manche sind relativ schnell zu sehen, manche haben vielleicht ein Wort wie Sonne oder sowas. Es könnte aber, wenn ihr tiefer geht, auch zum Beispiel ein Dialektausdruck aus eurer Kindheit sein, wenn ihr so wie ich, komme aus dem Kraichgau, habe ich zum Beispiel das Wort Apfelputzen. Das ist das, ne, beim Apfelessen, was dann da als Putzen bleibt. Und ich liebe dieses Wort Apfelputzen. Vielleicht ist es ein Dialektwort, vielleicht ist es irgendwie Amore oder irgendein Wort aus einer anderen Sprache. Vielleicht ist es was Komikhaftes. Kann alles sein, aber es geht darum, dass die Wörter euer Herz berühren und euch irgendwie freudvoll, so einen freudvollen Sparkel, Funken hinterlassen. Ganz individuell. Da bitte ich euch gern auch, könnt ihr die Augen schließen, einfach mal eine Minute das, was euch einfällt, notieren und gern ein bisschen mehr, selbst wenn ihr denkt, nee, das ist eigentlich noch nicht ideal, aufschreiben, damit ihr überhaupt ein bisschen ins Schreiben kommt. Habe ich eine Uhr hier? Hast du eine
Ich habe eine
Minute?
Uhr. Ich würde die Minute stoppen und
Super,
wir sind dann
Katja.
ganz leise. Wir sind aber noch weiter on air sozusagen. Also wir sind noch nicht weg. Ihr dürft einfach da bleiben. Guckt mal, dass ihr was zu schreiben. Sonst, wenn ihr nur das Handy habt, nehmt eure Notiz-App, Schreibt es da rein. Schöner ist natürlich immer mit der Hand, sicher, Sandra, oder? Das ist immer ein bisschen mehr verknüpft, aber manchmal hat man eben einfach nur das Handy, wenn du gerade draußen bist, auch fein. Und ich würde sagen, ihr macht das jetzt gerade so, eine Minute, ich stoppe die Zeit und Sandra holt euch dann ganz sanft wieder zurück. Ich wünsche euch ganz viel Freude, also wir wünschen euch ganz viel
Ja,
Freude.
viel Freude beim Tauchen oder runtergucken mit der Taucherinbrille. Und Katja, du hebst dezent die Hand für mich, dann weiß ich, dass jetzt die 60 Minuten zu Ende sind. Dann führe ich euch wieder hierher.
Jawohl.
So, ich bin eine menschliche Klangschale und ich klinge mich jetzt an. Wow, hol euch langsam zurück nach den 60 Sekunden und danke erstmal, dass ihr euch da drauf eingelassen habt. Ich gehe davon aus, dass auf eurem Handy, in der Notiz oder auf dem Blatt Papier oder in eurem Gehirn vielleicht ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier, vielleicht sogar mehr, aber vielleicht zwei, ne? Mehr ist nicht besser, sondern mehr ist einfach mehr und ne? So Wörter stehen. Jetzt der zweite Schritt. Vielleicht seid ihr vertraut, Katja, jetzt frage ich mal stellvertretend dich. Sagt dir der Begriff Haiku was?
Nee,
Haiku.
Heiko.
Haiku.
Nee.
Also Hai wie der Hai, also es sind ja im Meer und im See natürlich nur harmlose. Und Kuh wie die Kuh, aber ohne H, also Haiku. Das ist ein japanisches Wort und es ist zusammengesetzt aus Haikai, das heißt Scherz, und aus Hoku, das heißt Anfangsstrophe. Und das Haiku ist die kürzeste Gedichtform der Welt. Und es gibt von wegen Vorurteile, oh Gott, und Geniekult und so. Ich erlebe immer wieder in Seminaren oder überhaupt, ich mache gerne noch so Gedichtseminare, dann gibt es immer Menschen, die sagen, Achtung, wortwörtlich, Gedicht ist gar nicht meins. Das
Ja,
ist der Ausdruck,
ist
Gedicht ist
mir auch sofort als erster Gedanke durch den Kopf
gar
gegangen. Habe ich dann, oh nein,
nicht
bitte kein
meins.
Gedicht.
So, und da sind wir schon ganz zentral an diesem Aspekt. Was heißt es nicht meins? Das war vielleicht in der Vergangenheit so. Und es war die Bewertung, weil es nicht so viel Freude gemacht hat, nicht so perfekt war, nicht was weiß ich. Also, du bist ein Mensch des Gedichtes. Du hast Gesichter und Gedichter, alles ist da. Und das Haiku ist eine wunderbar humorvoll und gleichzeitig sehr achtsame und konzentrations fokussierende Form, die sieht folgendermaßen aus. Euer Gedicht, und es das heißt nicht Reim, ja, weil manche Menschen verbinden mit
Ja,
Gedicht
stimmt.
was
Ja.
Gereimtes. Gedicht heißt einfach, es ist was gedichtet, also es ist was, hat eine Essenz gefunden, alle unnötigen Wörter sind weg. Die Essenz eurer Lieblingswörter, die habt ihr jetzt als ein Pool. Falls ihr ein oder zwei habt, dann nehmt die gleich dazu, werde ich euch sagen, wie es geht. Ein Haiku besteht aus drei Zeilen. Die erste Zeile hat fünf Silben, die zweite Zeile hat sieben Silben und die dritte Zeile hat wieder fünf. Das sind 17 Silben. Das ist eine kleine, strenge Form und sicher habt ihr gleich auch die Assoziation von Kreativität, dass es eigentlich immer darum geht, du hast einen Rahmen Du hast Orientierung, du hast Bedingungen, das kann alles Mögliche sein. Und innerhalb dessen, wenn es ein Rahmen ist oder mit denen, wenn es Bedingungen sind, bist du kreativ. Das
Ja.
sind deine Bedingungen. Und das Haiku gibt vor 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben, also nicht Wörter, sondern Silben. Und jetzt bitte ich euch, ein Haiku zu dichten, in welchem ein oder zwei oder drei eurer Lieblingswörter vorkommen. Und zwar soll es ein Haiku sein, welches euch nährt. Nährt, also von Nahrung, ne? Welches euch auch vielleicht ruhig macht, wenn ihr sagt, das brauche ich manchmal, eine Art Haiku-Mantra, welches ihr euch selber vorlesen könntet, wenn ihr, du hast Katja die Minute Atmen, ne, genannt, wenn ihr sagt, das habe ich bei mir oder ich kann es auswendig, ich sage mir das vor, euch zur Freude. Ich lese euch mal, damit ihr, ich habe mir das noch rausgesucht und möchte es nicht falsch sagen, deshalb lese ich das jetzt ab. Mein Lieblingshaiku. Also das kommt, ist aus dem 17. Jahrhundert in Japan, ist eine ganz große Tradition und das Tolle ist, das Stichwort Geniekult ist bei der Haiku-Tradition in Japan das ganze Gegenteil. Warum? Haiku ist was, ein Volkskreativsport, nenne ich es mal. Alle machen das. Und es ist die größte Ehre, wenn ein eigenes Haiku in der Zeitung oder Zeitschrift abgedruckt wird. Aber, und jetzt kommt's, der eigene Name ist da nicht dabei. Niemand
Selten.
weiß, wer das geschrieben hat. Du weißt, dass du monatelang daran gefeilt hast. Es ist genommen worden und das ist sozusagen das Größte. Da steht nicht der Name. Das wäre bei uns undenkbar.
Ja.
Ne? Und das Haiku ehrt sozusagen, wertschätzt die Freude an was, was andere inspiriert.
Ja,
Und die
schön.
anderen können auch wir selber sein, können das auch andere Haikus schreiben, aber jetzt ihr für euch. Und mein Lieblingshaiku lautet: Die kleine Schnecke. Ganz langsam steigt sie hinauf. Auf den Berg Fuji. Also, die kleine Schnecke, ne,
Ja,
Silben, ganz langsam steigt sie hinauf,
schön.
eben auf den Berg Fuji. Das ist jetzt übersetzt, weil es ist im Original natürlich in Japanisch und da ist ein anderes Silbenkonstrukt. Deshalb
Okay.
sind oft, wenn man Haiku liest, in deutscher Sprache, haben die ein anderes Silbenschema, denkt man, hä, ist ja gar nicht so. Wegen der Übersetzung, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, ausgerechnet ein deutsches Wort zu finden, was auch diese Silben hat. Aber bei dem ist es so. Ich liebe das.
Ja, voll.
Ne, der kreative Prozess, die Schnecke und lässt sich nicht entmutigen, ganz langsam, Schritt für
Ein
Schritt.
wunderschönes Bild. Ich habe sofort diesen Bild in meinem Kopf entstanden,
Hä?
wie diese
Ja.
kleine Schnecke da sich auf die Reise macht. Wie
Ja.
schön.
Ja, und ich finde immer, also das ist jetzt das Original, dass das heißt, steigt sie hinauf. Das finde ich so, manchmal denke ich, nee, wir können auch sagen, schleimt sie hinauf oder kriecht sie hinauf. Aber ne, das ist dann, je
Okay.
nachdem, weil steigen ist ja für uns so wie Treppen steigen, die kann ja nicht steigen, ganz differenziert so zu machen. Okay, Katja, soll man noch mal eine Minute, ich weiß nicht, ob das passt, du bist the Mistress of your Podcast. Noch mal eine Minute sozusagen Ruhe machen,
Ich
dass.
ja, also ist die Frage, ob ihr das noch wollt. Ist die Frage, ich glaube, es ist eher spannend. Ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen das für sich noch machen, weil wir können es ja leider hier nicht teilen. Also
Ach,
das
das
wäre
stimmt.
noch mal was, das wäre schön.
Hm.
Wenn wir zwei irgendwann mal was machen, vielleicht gibt es dann Menschen, die das mit uns zusammen machen und dann können wir das teilen. Ich würde euch animieren, das zu machen mit euren Worten. Also ich habe ja auch ein paar Worte hier aufgeschrieben, während wir die Übung gemacht haben.
Oh,
Und
toll, teilst du die mit uns, Katja?
ja, es ist aber allerdings überhaupt kein Verb drin. Also ich habe, aber man kann ja auch aus
Ja,
Wortwörtern Verben
ist
machen.
auch keine
Also ich
Werbung
habe
unterschätzt.
Freude, Obacht, Alarm, Freiheit, Dream und L.A. Kam mir so als erstes. Das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Wie viele Silben das sind, das weiß ich jetzt noch nicht. Und was ich, also 5, 7, 5 kann ich mir auch gut merken. Gibt, glaube ich, auch eine Atmung, die so heißt. Da würde ich dann tatsächlich auch mal was draus machen. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auch Hörerinnen und Hörerinnen haben, die Lust haben, das auch mal auszuprobieren. Viele sind aber auch sehr wissbegierig, wo kann man das nachlesen? Also ich würde in den Shownotes, gibt es ein Buch, Sandra, dazu? Oder reicht, wenn man den Begriff googelt oder eine andere Suchmaschine seiner Wahl nimmt?
Also, das ist auf jeden Fall ein erster wunderbarer Schritt, ganz unkompliziert eine Suchmaschine zu konsultieren und da mal zu sehen, was kommt. Es ist relativ unsinnlich. Es gibt ganz viele sehr schöne, auch preiswerte, auch in Bibliotheken natürlich zum Leihen, ganz tolle Haiku-Sammlungen. Ich zum Beispiel schreibe ganz oft morgens als erstes mein Haiku des Tages, welches mich nährt über diesen Tag, welches ich dabei habe. Und es kann was Witziges sein, es kann was Erdendes sein, was immer ich brauche. Und das ist, ja,
Ja, das ist
das.
ein schönes Ritual eigentlich, wo damit auch so humorvoll oder scherzhaft oder wie auch immer den Tag zu starten, ja, weil er ja so oft auch so eine Schwere manchmal über einen bricht, aber schon mal mit so einer Leichtigkeit zu starten, ohne auch diesen, also gut, die innere Kritikerin wissen wir jetzt, das ist die weise Dame, die dich dahin bringen möchte. Aber das sich einfach darauf einlassen, ja, zu machen. Es muss ja auch keinem gezeigt werden. Und wenn es aber irgendwann so gut ist, dass du sagst, ich will es aber zeigen, ja, dann post es oder lies es deinem besten Freund oder wem auch immer vor. Also finde ich total schön und ermutigend. Überhaupt alles, was du hier gesagt hast. Ich habe immer so das Ziel, den Podcast mit dem Interview nicht völlig zu überfrachten. Deswegen müssen wir leider so langsam zum Ende kommen. Aber ich danke dir wirklich, wirklich, wirklich von Herzen. Ich finde, du hast wahnsinnig viele Dinge reingepackt und ich glaube, dass du noch mit so viel Impulsen und Ideen und auch wie du mit deiner Sprache, wie du das auch so vermittelst, viele Menschen hier jetzt wirklich was mitgebracht hast, in die ureigene Kreativität sich mal wieder einzulassen und sie anzuzapfen und mal wieder drauf zu schauen. Ich habe letztens gerade wieder in meiner Meditation so schön dieses kein Schlamm, kein Lotus. Da gibt es ja dieses Bild, dass diese Lotusblüte auch immer so einen Weg hat, die muss ich erstmal durch den Schlamm wühlen, der Keim, dann geht es oben an die kräuselnde Wasseroberfläche und dann erblüht sie zu so einer wunderschönen Lotusblüte. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, wie das Leben eben in vielen Situationen manchmal da ist. Und dieser Schlamm, der gehört einfach auch dazu. Das haben wir ja jetzt irgendwie, das zieht sich ja so wie so ein Faden durch, ne? Störung, Schlamm.
Ganz genau.
Ja, das ist.
Zuerst ist der Schlamm und dann der Lotus. Zuerst die Irritation, dann die Blüte.
Ja.
Das ist ganz Naturgesetz.
Natur, genau.
Und dann aber wieder, ne, Lotus oder Kompost ist ja dieses Kompostieren und so.
Ja.
Also, und es ist ein, ja, der Kreislauf des Lebens letztlich, auch
Richtig.
der kreative Kreislauf.
Perfekt. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Jetzt haben bestimmt der ein oder andere vielleicht Lust, mal mit dir Kontakt aufzunehmen. Oder vielleicht haben die auch Lust, dir mal die Silben zu schicken.
Ja, das wäre natürlich toll. Also das
Das
wäre toll.
wäre schön, ne? Wir schauen mal, wie mutig die Menschen auch sind, das zu tun. Wie kann man denn mit dir den Kontakt aufnehmen? Von deinem Buch hast du schon erzählt, das verlinke ich auf jeden Fall auch schon in den Shownotes. Also wer da Lust hat, noch mehr über das achtsame Schreiben zu erfahren und wie Sandra das in ihrem Buch vermittelt, gerne da mal reinschauen. Oder ich bin auch immer ein großer Freund, hast du gerade auch schon gesagt. Das ist das Herz der Buchhändlerin, in eine Bibliothek gehen, also sich die Dinge ausleihen. Ne? Man muss sich nicht jedes Buch kaufen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, an den Stoff sozusagen aus der Literaturschneiderei zu kommen. Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
Also, mit mir kann man Kontakt aufnehmen, indem wir uns, wenn wir träumen und sozusagen verbinden, auffangen, ja, da ist was. Ich habe das manchmal, dass ich meine Mails gucke und denke, ja, heute ist irgendwas. Und dann ist oft ein ganz, ja, eine besondere Mail zum Beispiel, vielleicht von jemandem von euch. Meine Website heißt literaturschneiderei.de, also Punkt.de. Und da ist natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit. Der Begriff Stoff ist häufig aufgetaucht. Meine Mailadresse ist stoff@literaturschneiderei.de.
Perfekt. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Dann habt ihr das auf jeden Fall auch mit in dieser Folge oder unter dieser Folge stehen, auf welchen Plattformen auch ihr diese Folge verfolgt. Und habt die Möglichkeit, den Kontakt mit Sandra aufzunehmen. Also ich hatte heute wieder ganz viel Spaß. Ich habe viel gelernt, also diese Weise, die Kritikerin zur weisen Frau zu machen, mich immer wieder zu erinnern. Self-Care, Achtsamkeit, Kreativität. Ich habe einiges gelernt. Flow und Fluss war nochmal dabei, was ganz wichtig ist, das zu unterscheiden. Diese, wie man mit Worten spielen kann. Ja, habe ich gerade auch in meiner Folge davor auch noch drüber erzählt. Also, dass man sich einfach, da ging es um Erwartungen. Ja, also, was steckt in Erwartung eigentlich so als Wort, rein als Wort mal betrachtet und dass man sich darauf einlässt. Ich würde vorschlagen, wir beenden, wenn du Lust hast, beende du doch gern noch, wenn du noch irgendwas hast für meine Hörerin. Ich sage tausend Dank, dass du da warst.
Katja, diese tausend Dank gebe ich an dich mit großer Freude, roll ich das und wirble das durch die Luft zu dir zurück. Es war mir eine große Freude, mit dir gemeinsam in der Vorstellung, dass manche Menschen uns jetzt hören oder wer immer dann deine Folge auch anhört. Das ist sehr, sehr toll. Das ist eine Anonymität, die gar keine Anonymität ist, sondern die Verbundenheit mit den Themen, die uns alle interessieren. Habe ich was als Schlusswort? Ja, ich habe was. Und zwar, weil du jetzt die Erwartung angesprochen hast als eine Verbindung zu einem Podcast davor, so wie du jetzt sagst. Und dieses Wort, in dem ja warten auch drin steckt. Deshalb möchte ich gern zum Schluss die dritte Sprachwurzel aus dem Begriff Kreativität. Wir haben creare, schöpfen, vis, die Kraft, aber es steckt auch drin crescere. Und crescere ist wachsen. Und wachsen bedeutet auch warten, bis es so weit gewachsen ist, bis eine Blüte da ist, der Lotus. Ne? Ich kann nicht rausziehen und irgendwas. Also das Moment der Geduld, des Prozesses, des Wachsenlassens ist ein ganz wichtiges Moment in der Kreativität. Das ist mir als ein Schlusswort, welches auch ein Anfang sein soll, sehr wichtig.
In diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich, Sandra. Und ja, vielleicht begegnen wir uns ganz bald nochmal.
Ja, vielen Dank, Katja. Und vielen Dank fürs Zuhören, wer immer das gerade tut.
Genau, wir danken ganz herzlich und sagen bis ganz bald. Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf.
Tschüss.
Ich hoffe, es geht dir wie mir und du hast einiges aus der Folge mitgenommen. Wie versprochen, fasse ich meine 5 Lifehacks Learning to Go für dich zusammen. Erstens, die innere Kritikerin ist eine weise, wertvolle Frau. Verstehen, was sie will, unterstützt durch das Wort creare gleich erschaffen, sagt Sandra, lernt eure Kriterien zu finden, was ist euch wertvoll. Meine Lernkurve? Die innere Kritikerin wertzuschätzen und zu sehen, zu erschaffen, was die eigentlich will. Zweitens, gefallen hat mir auch die These von Sandra zum Thema Geniekult. Männlich, auf dem Sockel, sehr kreativ, Thomas Mann, Schiller, Goethe. Gibt es nur bei uns in Deutschland dieses Thema des Geniekults? So gut kann ich niemals sein. Deshalb werde ich damit auch nie Geld verdienen, kreisen durch unsere Köpfe. Meine Lernkurve, weniger in die Vergleichsrolle zu fallen, mehr frei nach Schiller den spielerischen Umgang zuzulassen und unter dem Teppich hervorzublicken. Drittens, ihr Beispiel mit den Kindern am Strand, mit der Wasserburg. Die einen kreischen und quietschen vor Freude, wenn das Wasser, das Meer, sich die Burg zurückerobert. Und dann gibt es noch die, die weinen und traurig sind. Mein Learning, es braucht in kreativen Prozessen immer beides. Sandra spricht von Shakti Shiva, Yin und Yang. Zerstören, loslassen und wieder aufbauen. Sie sagt, und ich schaffe Bewusstsein, dass mein inneres Genie auch ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Ich hoffe, es ist uns gelungen, dir diesen Aspekt mitzugeben. Was viertens an den Geniekult im Interview anschließt, war der Flow. Den Namen des wunderbaren Autoren erspare ich dir hier. Du findest das Buch, was tatsächlich schon 1992 erschienen ist, also schon über 30 Jahre auch auf dem Markt ist, bei Klett Cotter, wie immer unbezahlte Werbung. Und sie spricht davon, Sandra, dass der Zustand, der ganz genau auf der Grenze, dem Grad zwischen Über- und Unterforderung ist, der sogenannte Flow ist. Und nur wenn wir genau da sind, sagt sie, dann können wir in den Flow kommen. Und das ist dann dieses paradiesische Land der Zeitlosigkeit. Das ist ein Zustand, den kann man gar nicht unbedingt vorher planen, sagt Sandra. Man kann aber Bedingungen schaffen. Im besten Fall deine ganz eigenen. Mein Learning ist folgender Satz dazu von Sandra. Ich bin da, ich erschaffe nicht größenwahnsinnig, sondern größenwirksinnig. Ich bin Visionär, das darf und will ich sein. Kommen wir zum fünften und letzten Lifehack to go, das kleine Experiment im Podcast. Sandras Lieblingswörtersee, was ein wunderbarer Begriff ist, und Lieblingshaiku ehrt, wertschätzt die Freude an dem, was andere inspiriert. Mich hat das Experiment zum Schmunzeln gebracht. Auch wenn ich mein eigenes Haiku noch nicht in 5, 7, 5 Silben kreiert habe, hängen meine Worte an der Pinnwand und warten. Mir hat gut gefallen, wie Sandra uns mit kreativen Ergüssen füttert und wie wir uns daran nähren können. Ich hoffe jedenfalls, dass du mit diesen 5 Lifehacks an Ideen für deinen Alltag gewonnen hast, vielleicht sogar Lust bekommen hast, den Tag schreibend anzuerkennen, genau so, wie er ist. Bleibt mir noch Sandras Credo zu wiederholen, was gleichzeitig ihr Schlusswort war. Die dritte Sprachwurzel aus der Kreativität. Wachsen bedeutet auch warten, bis es soweit ist. Ich hoffe, Sandra und ich konnten dich inspirieren und deinem Querantrieb einen Schub verpassen. Geh los für deinen Traum, Wunsch, deine Vision, ein kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Mehr über Sandra findest du unter literaturschneiderei.de und in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, Abonnieren, Teilen, Liken. Hinterlasse ein paar Sterne auf deiner Lieblings-Podcast-App. Damit machst du mir eine riesige Freude und den Podcast sichtbarer. Bis zur nächsten Folge vertraue auf, Kreativsein macht glücklich, selbst Coaching auch. Deine Katja von Eisbach.